herzlich willkommen zu Mobilfunk.
Wunderbar, dann einen wunderschönen guten Abend, liebe Mobilfunkhörer. Herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Podcastes. Letztes Mal schon ein bisschen angekündigt, wir haben ein bisschen eine Sondersituation. Ich habe eingeleitet mit guten Abend. Wir nehmen nämlich tatsächlich abends auf und das kleine schöne Matzgeräusch gerade,
ja, das war Fabi. Genau. Das Besondere ist, dass wir Bier trinken heute bei der Folge.
Und Wein. Ich trinke Wein, die anderen beiden trinken Bier.
Wo ist denn der Bier überhaupt?
Hier ist das Bier, ja. Entschuldigung.
Man reiche mir das.
Und wir haben nämlich einen ganz neuen Gast heute bei uns im Podcast. Das ist der Sebastian.
Hallo, hallo. Das bin ich.
Was machst du bei Lotum?
Ich bin Softwareentwickler bei Lotum. Und ja.
Nebenbei trinkt er Bier.
Nebenbei trinkt er Bier.
Wir sind gerade auf Mallorca, machen ein Firmen-Event, sind 3 Tage hier unterwegs.
Es ist so geil.
Wollten uns aber tatsächlich nicht nehmen lassen, heute trotzdem eine Podcast-Folge aufzunehmen. Da wir jetzt keine reine Folge machen wollten über Teambuilding und Events, haben wir uns entschieden, heute trotzdem eine technische Folge zu machen. Deswegen ist auch Sebi mit uns heute hier. Und bevor ich das vergesse, begrüße ich auch nochmal Fabi. Ich habe eben nur gesagt, dass er
sein Bier trinkt.
Ja. Genau, ich habe ja schon reingeplärt. Hallo, da bin ich auch mal wieder. Den haben wir nämlich das letzte Mal vermisst, schmerzlich.
Ja, das stimmt. Beim letzten Mal war ich nicht dabei. Ihr habt mich ja nicht mitgenommen auf die Konferenz. Ich war mal lochen bei Lotum.
Ja, furchtbar.
Naja, aber man wird ja entschädigt, ne? 4 Tage hier. 3 oder 4? Wir sind doch 4 Tage hier, oder? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag.
Das sind
wahrscheinlich
4 Tage, ja.
Mit anderen.
Da wir schon Programm hatten am Mittwoch, kann man durchaus sagen, dass es 4 Tage sind. Das ist richtig. Was haben wir gemacht?
Was haben wir heute gemacht? Heute haben wir, haben wir gestern ein Event gehabt noch?
Ja, klar.
Was war denn gestern nochmal? Ich glaube, das vergesst das schon alles.
Gestern hatten wir irgendwas um 3:30.
Weiß keiner mehr, was wir gestern gemacht haben.
Doch.
Komm, hilf uns denn nicht.
Wir haben eine Olympiade gemacht.
Team Olympiade,
4 Gruppen, unterschiedliche Spiele. Beste Gruppe wurde gekürt. Viel Ehrgeiz
im Team. War einer von der besten Gruppe, ist der gerade hier?
Ja, zwei der besten Gruppe sind hier. Den Teamnamen nennen wir jetzt aber nicht.
Ja. Vielleicht haben sie ein bisschen geschummelt, aber man weiß es nicht genau. Also die Schiedsrichter sind sich da nicht so ganz einig. Ja. Gewinner der Herzen war bestimmt eine andere Gruppe.
Vielleicht.
Ja. Naja.
Aber dann ging es ja weiter heute mit wenig Schlaf, dafür umso besserem Wetter. Wir sind ja auf Mallorca und vorgestern war hier ja so ein Sturm, dass hier ordentlich was umgeweht wurde. Und wir haben das gute Wetter mitgebracht. Gestern Abend hat es noch so ein bisschen genieselt, aber heute haben wir dann das gute Wetter auf einem Katamaran genossen und sind rausgesegelt und sind ein bisschen schnorcheln gewesen und haben uns am Stand-Up-Paddle probiert.
Definitiv. War sehr, sehr cool. Und eine sehr schöne Atmosphäre hier.
Ja, jetzt haben wir gerade noch ein bisschen getrommelt und so eine Trommelstunden beigebracht. Wir haben im Kreis gesessen und 1,5 Stunden unsere Hände blutig getrommelt. Und werden wahrscheinlich noch bis heute Nacht von den Beats träumen.
Ja, und dann haben wir eine fantastische Paella genossen.
Mhm. Ja, mit dem einen oder anderen Getränk, deswegen jetzt auch zu später Stunde.
Kommen wir mal
zum Thema.
Versuchen wir es mal mit dem technischen Thema. Wir reden heute über eine Technologie, die Google anbietet, in dem Firebase-Programm oder eine der Funktionen von Firebase, und zwar Firestore. Dem Nachfolger der Realtime-Database. Und grundsätzlich handelt es sich dabei um Dokumentendatenbanken in der Cloud. Und vielleicht, Sebi, kannst du mal einleitend kurz sagen, was ist der Anwendungsfall, was grenzt vielleicht irgendwie ab zu einer normalen, also Datenbank sagt ja wahrscheinlich jedem was, aber was ist so vielleicht ein kleiner Unterschied zu einer normalen Datenbank, die man hat?
Tja, der große Unterschied ist wahrscheinlich eher so dieser Unterschied zwischen relationalen und NoSQL-Datenbanken, so dass wir eine schemalose Speichermöglichkeit haben. Das heißt, wir müssen für uns vorher nicht genau festlegen, welche Felder wir haben, welche nicht. Und bei Firestore ist es ja jetzt so, dass wir das in Dokumenten organisieren. Also alles, was wir abspeichern wollen. Beziehungsweise wir haben eine Collection und in der Collection sind dann Dokumente und wie dieses Schema von den Dokumenten aussieht, kann man sich dann aussuchen. Da kann man Sachen reinspeichern, wie man will. Ja. Ja, und das soweit ist das. Und der Clou an der ganzen Sache, was das so besonders macht, ist eigentlich, dass man im Kleinen oder dass sich jeder, der sich dafür interessiert, auf Änderungen von diesen Dokumenten registrieren kann. Und sobald sich ein Dokument ändert und man im Internet verbunden ist, bekommt man Bescheid gesagt von Google.
Was sich ja ziemlich praktisch anhört, weil das ja sonst wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand ist mit pullt der Client die Informationen oder wie oft aktualisiere ich das oder schicke ich irgendwelche Push-Notifications raus?
Genau, oder baue ich mir das Ganze völlig Harakiri-mäßig selber mit irgendwelchen Sockets oder so. Und das nimmt Google einem alles ab an der Stelle.
Cool.
Ja.
Und das konnte auch die Realtime-Database. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal einmal diese zwei Produkte ein bisschen unterscheiden, weil sie zumindest im Rahmen von Firebase parallel auftauchen. Also es gibt was, das nennt sich Realtime-Database. So wie ich verstanden habe, ist das eher das, was jetzt langsam deprecated ist, was nicht weiter von Google unterstützt wird.
Genau, also Google hat irgendwann gesagt, wenn du was Neues baust und kannst, dann nimm bitte Firestore. Die Realtime-Database, also irgendwann wurde dieser ganze Kram, ja, oh Gott, übernommen von Google. Und was übernommen wurde, ist die Realtime-Database von damals. Und jetzt haben sie eben dieses neue Produkt Firestore gebaut. Die Realtime-Database ist sowas wie eine große JSON-Datei. Große im Grunde genommen. Und man,
ist das wohl aufgekauft von einer anderen Firma? Oder?
Ja.
Das haben die nicht selbst entwickelt?
Mhm.
Weißt du von welcher?
Wahrscheinlich hieß die Firebase vorher.
das war das Hauptprodukt von Firebase?
Das war ein großes Ding von Firebase, ja.
Ja, das wusste ich nicht. Okay.
Und dann war es Google Firebase auf einmal. Hm. Und diese JSON-Datei in der Realtime-Database, die hatte eben auch die Besonderheit, dass man auf die einzelnen Knoten in dieser JSON-Datei sich registrieren konnte. Und sobald sich dann irgendwo was an irgendeinem Kind verändert hat, wurde ich Bescheid gesagt und habe halt alles dann, also den ganzen Knoten, auf den ich höre, den habe ich dann wieder geschickt bekommen.
Und aber ist es denn wirklich so, dass Firestore, ich dachte nämlich, dass Firestore immer noch in Beta ist, oder ist es jetzt wirklich schon die Lösung, auf die man definitiv, also dass sie auf jeden Fall Realtime-Database langfristig deprecaten wollen, ist mir auf jeden Fall auch klar. Aber ich dachte immer noch, dass Firestore offiziell noch in Beta irgendwie ist.
Ja, ist es auch.
Und merkt man das?
Das merkt man an den Support-Anfragen und Antworten vom Google-Team. Okay. Und sie haben zumindest mit während die Realtime-Database sowas wie maximal 100.000 gleichzeitige Connections irgendwie erlaubt, haben sie in der Beschreibung von Firestore geschrieben, es sind mehr oder weniger unbegrenzt gleichzeitige Connections, Sternchen, Sternchen, aber in der Beta-Phase nur 100.000.
Okay.
Ja, und wir sind immer noch in Beta.
Aber 100.000 gleichzeitig heißt, es müssten praktisch 100.000 Nutzer gleichzeitig die App offen haben?
Genau.
Weil das, also, sobald die App geöffnet wird, praktisch eine stehende Verbindung aufgebaut wird.
Jo.
Weißt du, ob das im technisch im Hintergrund auch WebSockets benutzt als Technologie, oder?
Ich meine, es sind keine WebSockets, zumindest im Browser nicht. Wie die nativen Apps das genau abfrühstücken, da bin ich raus aus dem Thema, aber im Browser zumindest, meine ich mal, bauen sie es auch mit Server-Send-Events unter der Haube.
Mhm. Ja. Ich meine, es ist ja grundsätzlich auf jeden Fall so, weshalb ja auch, glaube ich, viele Leute Firestore gerade auch für, weshalb man auch einen schnellen Prototypen und sowas damit grundsätzlich bauen kann, ist ja, dass du erstmal eigentlich auch keinen Server so wirklich brauchst, um halt deine, also du brauchst eigentlich erstmal, um so rudimentäre Funktionalität zu entwickeln, reicht dir auch erstmal nur Firestore, ne? Du hast deine Daten da in Firestore drin, kannst sie pullen, kannst sie updaten, und wenn du jetzt keine spezielle Logik auf deinem Server brauchst, ist es erstmal so, kannst du eigentlich auch verschiedenste Clients eben mit Firestore bedienen und brauchst erstmal gar keine weitere Serverkomponente so dazu, ne?
Genau, also jeder Client, also das, was eigentlich, also die klassische Struktur ist ja so, dass alle Clients mit einem Server reden und der Server mit der Datenbank, und bei Firestore ist tatsächlich so, dass jeder Client mit der Datenbank reden kann, man den Server eigentlich völlig außen vor lassen kann. Dass das nicht komplett in die Hose geht oder tatsächlich production-ready sein kann, liegt daran, dass man Sicherheitsregeln festlegen kann, um den Client eben zu sagen, das darfst du nicht. Also um das Ganze ein bisschen einzuschränken und in Bahnen zu lenken, dass das eben nicht aus dem Ruder läuft. Und ist tatsächlich, also ein klassisches Beispiel wäre eine Chat-Anwendung, ja, die sich halt ziemlich einfach eben umsetzen lässt damit. So.
Ja, so. Ist das nicht sogar auch eine der Beispielapplikationen, die sie irgendwie in den Tutorials irgendwie zeigen?
Das würde total viel Sinn machen, ja. Das,
man weiß es nicht genau, Vielleicht merkt man, dass wir ab und zu mal so ein bisschen abgelenkt sind, weil wir sind ja hier, wir haben schon gesagt, dass wir auf Mallorca sind und wir haben uns natürlich zum Podcast aufnehmen den Aufenthaltsraum ausgesucht. Ja. Wir dachten, clevererweise
wird den Paella
abends ja draußen zu sich genommen. Aber jetzt kommen die Leute so nach und nach rein und kommen immer hier hin und gucken mal ganz nett und wir sind
gucken vielleicht ein bisschen verwirrt, was die drei Verrückten hier machen, ja.
Was die da so erzählen. Also von daher muss man es uns vielleicht verzeihen, wenn wir das ein oder andere Mal kurze Aussetzung.
Nochmal nachfragen. Was hast du da gesagt, Sebi?
Ja, genau. Was war
das jetzt? Chat. Aber es ist, ja, ja, hab ich mitbekommen. Ist es nicht, ich habe gerade was im Kopf, ihr müsst kurz sagen, ob es zu dem, dazu gehört. Ist nicht, haben die nicht ein Beispielprojekt gebaut, was tatsächlich relativ viel genutzt wurde? Also, wo es eigentlich nur eine App ist und, also, wo es wie so ein, also, wie eine Art soziales Netzwerk ist? Und das ist nur die Beispiel-App und sie wurde dann aber auf einmal von wahnsinnig vielen Leuten genutzt und es hat sich praktisch eine Community um diese Beispiel-App gegründet. Okay, ihr seht beide nicht so aus, als würdet ihr sagen, doch, genau das war das.
Das habe ich jetzt gelernt von dem, was du gesagt hast. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Okay.
Von was? Slack?
Schade.
Das ist genau so diese Beispiel-Applikation, oder? Slack.
Nee, die hieß irgendwie Friends irgendwann. Du konntest einfach, also praktisch wie in Instagram, ich glaube, du konntest einfach Bilder hochladen. Und das haben die Leute einfach gemacht und dann sind da Bilder überall entschieden. Und
unkuratiert, kein Wunder, dass das ein Erfolg war.
Ja, das stimmt.
Vielleicht gab es sogar keine Werbung, wer weiß. Oder vielleicht bauen sie es ja sogar nach und nach ein, dann in ihren Beispiel-App schön ein bisschen Werbung rein. Gemäß dem Fall, es wird
mal ist genutzt. Ja mittlerweile auch, ne, in Firebase zumindest, die Anbindung dann an AdMob. Und dann haben sie alles unter einem Dach.
Ja, das ist wohl wahr, ja.
Wunderbar. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem...
Wie haben wir es denn eingesetzt? Da wolltest du hinkommen, oder? Nein, wolltest du nicht. Wo wolltest du hin?
Nee, wir haben es eingesetzt, genau. Dann schlage ich die Brücke zu, für was man es vielleicht nicht einsetzen sollte. Also, wir haben es erstmal dafür eingesetzt, um ein Quizspiel damit zu bauen. Also erstmal, wir fanden die Technologie halt super spannend und wollten die einsetzen und haben gesagt, das machen wir erstmal, dass wir das serverless tatsächlich durchziehen, das komplette Game. Und haben dann versucht, alle Anforderungen, die wir an dieses Quizspiel hatten, mit den Firebase-Produkten abzubilden. Und ja, da mussten wir uns dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen krumm legen, dass die Datenstrukturen dann in dem Firestore Platz gefunden haben. Das erste Learning zum Beispiel ist, dass man, dass das als Datenpool, den man tatsächlich nur so zum, ich brauche irgendeine Datei oder ich brauche eine Information daraus, nicht so tauglich ist. Also das ist dafür zu teuer.
Zu teuer. Weil? Was passiert?
Weil man bei Firestore für jede Lese- und Schreibzugriffe berappt wird. Ja. So. Und naja, das ist, wenn man eine kleine App hat und so, wenig User, fällt das nicht weiter ins Gewicht. Man hat da auch eine gewisse Kontingent an Leseschreibzugriffen, die eben von Google geschenkt werden pro Monat. Überschreitet man das, muss man eben pro Lese- oder Schreibzugriff zahlen. Ja, und das kann unter Umständen teuer werden.
Größenordnung?
Boah, was ist das?
An Kosten generiert das? Bei einem, du redest von einem allgemeinen Quiz, aber wir können ja hier ruhig alles sagen. Es ist die App Quizplanet im Facebook Messenger. Genau.
Aber weißt du, die Hausnummer, die ihr dann Request habt, ich meine, der ist ja groß, auch wenn du die ganzen Updates, die du auf der Homelist hast, wenn du reinkommst, die durchgehenden Updates, da wird wahrscheinlich der Großteil der Requests irgendwie liegen. So.
Also wir haben tatsächlich schon versucht, mehrere Sachen über den Server dann abzubilden, wobei das allerdings dann so gelaufen ist, dass wir in Server in Anführungszeichen setzen und das sind diese Cloud Functions von Google. Also wir machen einen Cloud Functions Call und die Cloud Function sammelt sich die Daten, die sie dann ausliefert, aus dem Firestore zusammen, was ja im Endeffekt auch Lesezugriffe auf Firestore dann sind. Ich habe höchstens eine Hausnummer, was wir nur an Firestore Kosten haben, aber ich weiß es nicht, wie viele. So, jetzt will ich kurz nachdenken. Das sind mindestens 18.000 Euro pro Monat, meine ich.
Okay.
Also das ist ja schon eine.
Also wenn man sich halt vorstellt, was man da für eine SQL-Instanz sich irgendwo.
Ich glaube, man kann immer vergleichen.
Ein Park von SQL-Instanzen.
Was habt ihr auf Schlitzplanet an monatlichen Nutzern? Ihr seid gerade so bei 600.000, ne?
640.
Jetzt mal, wenn wir es mal mit The Chat vergleichen.
Spiel es nicht runter, spiel es nicht immer runter.
640, hast du noch eine genauere Zahl auf den User runter?
648.
Und wenn man es mal vergleicht, also wir sind ja mit The Test, sind wir gerade, also ähnliche Größe, gerade bei circa 800.000 so und unser Setup ist da ja.
Deswegen will der Fabi das vergleichen wieder.
Genau, deswegen wollte ich mal sagen, dass unsere App natürlich nochmal eine ganze Schippe drauf, ne? Und auch bei Kosten dafür eine ganze Schippe runter. Also da ist ja so ein Standard-Setup, wir haben eine SQL-Datenbank, sind da aber auch auf AWS, haben da ein paar EC2-Instanzen und was sind wir kostenmäßig mit unserer Datenbank, und die sind schon wirklich ziemlich groß, sind wir so bei in Richtung 3.000 Euro, glaube ich, im Monat.
Schreib's mir ruhig unter die Nase.
Ich könnte vielleicht noch kurz vier Bilder ein Wort anbringen, was noch mehr Nutzer hat. Was noch mehr Nutzer hat und noch weniger Kosten, weil kein Backend.
Ja gut, das ist natürlich die Kosten, natürlich ist natürlich okay.
Das ist natürlich Premium.
Dann lassen wir das mit den anderen Sachen, oder?
Eben. Wir bauen nur noch Spiele ohne Backend.
So. Ja. Aber gut, aber ich meine, Read- und Write-Zugriffe, ich meine, jetzt hat die Frage, kann man da, also frage mich jetzt so gerade, wenn du aber eine App in der Größe hast, so hättest du Ansätze dafür, wie man eben die Kosten und die Lese- und Schreibzugriffe da minimieren kann? Oder würdest du sagen, die Lese- und Schreibzugriffe, die halt für den Kontext der App ihr da gemacht habt, also um diese Funktionalität umzusetzen, da kann man nicht so viel dran drehen? Also gibt es die Stellschraube Request-Anzahl runter, gibt es die irgendwie?
Sinnvoll? Also das Erste, was man machen könnte, wäre natürlich, sich Gedanken zu machen, ist dieser Lesezugriff jetzt nötig? Ist der Schreibzugriff nötig? Also sich da irgendwie so ein gedanklich mit die ganze Zeit auseinanderzusetzen, was man natürlich erstmal nicht machen will. Man möchte wegen das ganze Ding ans Laufen kriegen und dass das eben erfolgreich ist. So. Und die zweite Sache, die man machen kann, ist, dass man eben nicht alles, was man an Daten hat, komplett mit dem im Firestore speichert, sondern Firestore dafür nutzt, was es am besten kann, und das sind diese Realtime-Push-Updates zum Client. So, Quiz, also ein Quizspiel, Quizplanet, hat für jede Sprache in etwa 20.000 Fragen, und die 20.000 Fragen liegen eben in Firestore. Das heißt, jeder, der ein Quiz startet, so, und dann kommen jetzt auch so irgendwie Sachen, wo Firestore nicht ganz so der Hit ist. Also jeder möchte irgendwie drei zufällige Fragen spielen. So, es gibt aber nicht so eine Abfragemöglichkeit in Firestore mit, gib mir einfach mal drei zufällige. Sondern es ist so, dass die Cloud Functions alle 20.000 Fragen in Speicher laden muss und dann im Speicher dieses Shuffling machen muss von den Fragen.
Vielleicht können wir nochmal kurz mit einem Satz nochmal ganz kurz erklären, was Cloud Functions sind. Vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, wir müssen dann ins Detail gehen, aber es ist ja eigentlich, sind ja Cloud Functions die Serverless-Optionen für von Google Cloud, eigentlich Pendant zu AWS Lambda, so, wo man im Endeffekt Code ausführt und sich gar nicht darum kümmert, was Serverinfrastruktur angeht, und sondern zu
Azure Functions, wie ich auf der .NET gelernt habe.
Nochmal bitte?
Wie bei Azure Functions.
Azure Functions,
stimmt. War ja letzte Woche bei der .NET. Azure.
Ja. Aber ich glaube, das reicht wahrscheinlich für Kontext, so, oder?
Das reicht, genau. Also man hat dann, das ist wie ein Node Express Server mit, und jede Function ist ein Endpunkt davon.
Ja.
So kann man sich vorstellen, dann schreibe ich ein bisschen JavaScript-Code. Die Code-Bibliotheken, die von Google angeboten werden, die arbeiten sehr reibungslos ineinander, sodass das überhaupt kein Ding ist, irgendwie von der Function auf den Firestore zuzugreifen. Das haben die schon sehr bequem gelöst für Entwickler. Was die sich auch vergolden lassen. Ja, aber natürlich ist es erstmal, um das Ding einfach ans Laufen zu kriegen, ist es wirklich einfach. So. Gut, so, und jetzt hast du da einen Datensatz rumliegen mit 100.000 irgendwie Dokumenten, und jetzt gib mir mal drei zufällige, und wahrscheinlich hast du dann auch irgendwelche Kriterien, nach denen du die auswählen möchtest. Jedenfalls musst du dann dir entweder ein Datenschema bei den Dokumenten überlegen, das zum Beispiel so aussieht, dass ich allen 100.000 Dokumenten einen Zufallswert gebe und dann nach diesem Zufallswert sortiere. Dann ändert sich halt die Reihenfolge nicht mehr, sei denn, ich würde diesen Zufallswert irgendwann aktualisieren. Oder ich lade eben alle Dokumente, unter denen ich shuffeln möchte, in meinen Speicher von meiner Cloud-Function und mache da das Shuffling. So. Okay, und alleine eben, um sich den Brainfuck zu geben. Ich will nur irgendwelche drei zufälligen haben, aber muss mich da ein bisschen auf den Kopf stellen. Ja, und das hat eben dann auch zur Folge, dass wenn man jetzt eine Cloud-Function hat, die, also Google skaliert diese Cloud-Functions ja nach bestem Gewissen und Gewissen. Und wenn man dann mal 60 Abfragen pro Sekunde hat auf so einem Ding, dann keine Ahnung, wie viele Instanzen das sind. Auf jeden Fall jede Instanz, die eben hochgejodelt wird von Google, muss sich eben alle Fragen runterladen. Und dann, wenn es eben 100.000 Fragen sind, die im Speicher geladen werden müssen, ist es mit jeder Instanz eben 100.000 Lesezugriffe.
Ich glaube, da ist halt grundsätzlich, also hier laufen jetzt wieder Leute durch unser schönes Bild hier im Raum durch. Ihr könnt übrigens laut laufen, man hört euch nicht. Also ihr müsst nicht
schleichen. Ihr müsst euch nicht so verstecken, ist alles gut.
Die sind es nicht so gewohnt. Ja. Ihr könnt auch Kicker spielen, ja. Solange ihr nicht allzu viel rumschreit. Obwohl Schreien auch geht, ja. Das war der Jan, der spielt jetzt ein bisschen Kicker. Ja, genau, aber das ist vielleicht auch grundsätzlich, weil du auch gesagt hast, so ein bisschen mit dem Querying, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wie ist denn grundsätzlich Querying? Also wir reden ja von Dokumenten und ich glaube bei Firestore ist ja so, du hast Collections grundsätzlich und du hast Documents. Und Documents ist ein Eintrag in einer Collection, ne? Und du hast auch genau. So Möglichkeiten von Sub-Collections, was im Endeffekt eine, wie man es mit SQL vergleicht würde, eine weitere Tabelle ist, wo du irgendwie einen in dem einen Collection irgendwie eine Referenz auf die andere hast oder so. Ist das nicht so ungefähr?
Ja, und du hast ein Dokument mit wieder einer Collection assoziiert dazu.
Und grundsätzlich das Querying, das ich da machen kann, ist eigentlich, dass ich auf eine Collection queryen kann und ich habe einfache Filtermöglichkeiten, oder? Also
ja, also die haben das so gelöst, dass jedes Dokument, was du hast, jede Eigenschaft von dem Dokument ist automatisch indiziert. So, angenommen, ich habe einen User und der hat ein Namefeld, dann kann ich eben alle User mit dem Namen Dennis suchen. Das geht total schnell.
Gute Idee.
Ja, das sind immer die guten Nutzer.
Das ist total einfach. Wenn es irgendwelche Zahlenwerte sind, kann man schon so Ranges suchen oder alles größer als, alles kleiner als. Wenn ich das Ganze kombinieren möchte, dann wird es schon ein bisschen tricky. Das macht er nicht automatisch, sondern dann gibt er schon als Vorschlag hier. Wäre voll cool, wenn du da einen Index erzeugen würdest, um diese Abfrage ans Laufen zu bringen. Ja, soweit halt die Dokumente, was auch schon so ein bisschen esoterisch auf mich gewirkt hat oder ein bisschen ungewohnt war, dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, wenn man Sub-Collections zu einem Dokument hat und man löscht das Dokument weg, dass es nicht automatisch die Sub-Collections mitlöscht, sondern dass die dann einfach weise irgendwo rumliegen.
Und du kannst echt nicht mehr nach den queryen dann, ne? Wenn du so eine Sub-Collection ist, die sind einfach da. Was macht man? Muss man die händisch dann?
Memory
leak. Aber du kannst sie händisch über die GUI rein theoretisch löschen, wenn du möchtest. Oder siehst du die da auch nicht mehr?
Die sieht man nicht mehr.
Echt?
Also, ja, okay, ich glaube, wenn man tatsächlich die Dokumenten-ID noch kennt, die du irgendwann mal gelöscht hast.
Die merkt
man
sich alle.
Die habe ich alle im Kopf, natürlich. Ja. So, kleiner Fun-Fact. Wir hatten eine Collection, die wir angelegt haben als schnellen Zwischenspeicher für unsere Game-List bei Quizplanet. Und die haben wir dann irgendwann das ganze Ding optimiert, ausgebaut. Auf jeden Fall musste diese Collection weg. Jeder User hatte da einen Eintrag mit einer Sub-Collection, mit drei Dokumenten für drei verschiedene Arten von Spielen, die er hat. So, dieses Ding sollte halt gelöscht werden. Das mussten wir dann über ein Kommandozeilentool machen, was Google zur Verfügung stellt. Das habe ich jeden Morgen angeschaltet, dass er anfängt, diese Dokumente zu löschen. Und habe es abends nach Feierabend, also so um 12 Uhr nachts, dann wieder ausgeschaltet. Dann, das habe ich 2,5 Monate lang gemacht, weil das ein bisschen gedauert hat. Also er hat ungefähr so 500.000 Dokumente am Tag geschafft, wegzulöschen. Und da waren eben einige drin. So. Okay. Also das ist schon mal so, kennt man jetzt von SQL nicht so. Dass das so ewig dauert. Mhm. Und dann, ja, was auch eine komische Besonderheit ist, ist, wenn du ein Feld bei einem Dokument hinzufügst, gibt es kein Query, gib mir alle Dokumente, die dieses Feld nicht haben. Dum-dum.
So. Okay. Schön, man hat keine Ungleich. Grundsätzlich hast du nicht die Möglichkeit, ne? Du kannst keine Filterabfrage mit einem Ungleich machen, ja.
Und man hat auch keine Oder-Verknüpfung.
Stimmt, ja.
Hat nur eine Und-Verknüpfung. Also gib mir alle User vor oder keine Ahnung was. Nö. Und apropos, gib mir alle User. Es gibt kein Query für, wie viele User haben wir eigentlich bei CRISPR-Planet in der Datenbank? Dieses Ding gibt es nicht. Das kann man sich händisch zusammenbasteln. Das läuft ungefähr 60 Minuten bei uns.
Hört sich gut performant an.
Ziemlich bequem, ja.
Ja, ich glaube, die Diskussion hatten wir auch, als wir den letzten Prototyp gemacht haben, was ja auch ein Quiz-ähnliches Spiel war, wo es If You Had to Pick One hieß das Spiel, wo man im Endeffekt immer sich zwischen zwei Alternativen aussuchen muss, was man eher macht. Und da war es ja auch so, dass wir auch die Grundproblematik war, wir haben halt viel Content, den wir sehr nutzerspezifisch ausspielen wollen und sozusagen immer über Kategorien, die solche Fragen haben, über Fragentypen, Fragenlänge und ähnliche Dinge halt dann jedes Mal entscheiden wollen für nutzerspezifisch seine passenden, die er auch noch nicht beantwortet hat und sowas. Und da haben wir schon relativ schnell gemerkt, da haben wir auch mit dir zusammen, Sebi, mal so ein Datenschema aufgemalt, wenn wir uns jetzt wirklich komplett auf Firestore gehen würden in dem Fall, wie würden wir das abbilden und wie viel Queries bräuchten wir im Endeffekt, um eine Runde für den Nutzer spielbar zu machen. Ich glaube, da sind wir echt am Ende auf 4 Einzelqueries irgendwie gekommen, die wir halt in SQL, was halt einfach in dem Fall wirklich für uns dann die passendere Lösung war, wir in einem Statement halt hinbekommen haben und halt auch einfach Zeitersparnis. Und damals war der Faktor mit Kosten noch gar nicht so transparent für uns alle, glaube ich. Mhm. Sonst wäre das bestimmt auch nochmal ein Punkt gewesen, wir uns einfach dagegen entschieden haben. Aber, ich meine, das klingt ja so ein bisschen nach Schwarzmalerei, ne? Also genau. es ist glaube ich...
Also wir können ja mal sagen, für was wir es jetzt noch einsetzen, für was es richtig tauglich ist.
Ja. Und das wäre erstmal auch, aber das hast du ja eben auch schon gesagt, für, also gerade wenn du anfängst damit und ohne jetzt irgendwie eine riesen Serverinfrastruktur hinzustellen und sowas, machst du sehr viele Dinge schon sehr, sehr einfach. Für Prototypen
ist es mega. Also funktioniert halt einfach out of the box, musst dich um nichts groß scheren und für kleinere Sachen kostet es auch nichts. Ja. So, und für was es sinnvoll ist, sind diese Push-Updates zum Client hin, ohne dass der Client irgendwie Großes machen muss. Und da werden wir das in Zukunft auch so einsetzen, dass die Sachen, die sich verändern, während der Spieler das Spiel offen hat, die sich dann verändern können, dass wir da eine Abbildung im Firestore ablegen, die vom Client beobachtet wird. So dass, wenn sich seine Gamelist oder sein Spiel verändert, er das unmittelbar mitgeteilt bekommt.
Mist. Jetzt habe ich gerade wieder einem Kollegen gesagt, dass sie nicht so leise sein müssen. Habe kurz nicht zugehört. Meine eigentliche Frage wollte später sein, wie ihr das jetzt löst, dass sich die Gamelist trotzdem noch aktualisiert. Und das hast du gerade erklärt.
Ja,
und das
Pull ist to trotzdem refresh.
dass ihr den Teil trotzdem über Firestore noch macht.
Richtig. Ja, genau,
mit dem zusammengefasst. Sehr gut.
Ja, und ich glaube halt, also mich würde auch mal wirklich interessieren, ob es halt wirklich groß skalierte Projekte gibt, die rein auf Firestore setzen. Weil ich glaube halt auch, also wir haben jetzt viel gesagt, für den Anfang ist auf jeden Fall ein super Produkt, aber ich glaube auch, ich meine, wie ihr es ja jetzt dann auch noch einsetzt dann bei QuizPlanet, ist es, um halt diese Realtimeness zu bekommen, so echt ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ich glaube auch gerade für halt Leute, die halt auch nicht so viel Serverlogik haben. Ich meine, bei unseren Spielen ist es halt so, dass wir schon relativ viel Logik haben mit, wie wird etwas ausgespielt, wie wird für jeden Nutzer spezifischer Content ausgespielt. Und ich glaube, da gibt es halt wirklich auch einige Anwendungsbeispiele, wo du eben diese ganze Logik einfach nicht so brauchst. Und dann glaube ich, ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Und es ist halt immer die Frage der Request und Skalierbarkeit. Ich glaube, die ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt. So. Aber wie würdest du denn jetzt sagen, Sebi, neues Projekt, ihr wollt eine Realtime-Komponente haben, würdest du auch bei einem neuen Projekt dann auf Firestore setzen? Oder, weil ich meine, was man natürlich schon sagen muss, ist, wie man es kleinseitig einbindet, ist ja, man kriegt dieses Firestore-SDK, mit dem man im Endeffekt dann mit Firestore spricht. Und das sind ja auch schon, was sind das denn, 250 Kilobyte oder sowas, die man da mit reinbekommt, was natürlich auch, wenn es um App-Ladezeiten und sowas geht.
Ihr redet gerade über die Web-Version, ne?
Wir reden über die Web, ja, genau.
Über die 250 Kilobyte Swift-Code. Nee.
Ja, ich glaube, bei der nativen App, großer Anwendungsfall auch ist, ist die Größe wahrscheinlich irrelevant. Jetzt bei uns speziell, wenn wir Facebook Instant Games haben und sie schnell launchen sollen, sind 250 Kilobyte natürlich dann auch wieder was, wo man drüber nachdenken muss.
Wo du auch richtig sagst, bei einer nativen App ist es komplett vernachlässigbar, diese Größe. Das ist natürlich schon webspezifisch.
bei der Webversion oder jetzt, wenn ich ein neues Spiel bauen sollte und ausschließlich die Realtimeness haben möchte über Firestore, dann ist natürlich das Ding, ich muss halt dieses SDK einbinden. Und wenn ich jetzt keine weiteren Produkte von Firebase nutze, dann schlägt das halt mit 340 Kilobyte oder so zu Buche.
Ist es so, dass ich das komplette Firebase SDK, das Firestore ist gar kein separates SDK?
Genau, du musst den Core einbinden, okay, der tatsächlich irgendwie 250 hat und dann kommt der Store on top und bumm, ja, und dann ist das Kind im Brunnen gefallen. So, und wenn man es aber tatsächlich nur so einsetzen möchte, wie wir das jetzt vorhaben, dass der Client Daten beobachtet und dann die Änderung mitgeteilt bekommt, dann ist das halt ein bisschen Overkill. So. Ja. Da gibt's wahrscheinlich schlauere Alternativen.
Ja. Vielleicht, da hast du ja, genau, schlauere Alternativen. Hast du da nicht was ausgedacht? Also genau, dann kannst du ja vielleicht nochmal erzählen, wie es jetzt, oder wie wir es wahrscheinlich auch in vielen Apps dann jetzt machen werden,
also mit der Variante, die du... Was wir vorhaben, ist, dass wir diese zugrunde liegende Technologie, die am Firestore einsetzt, diese Server-Sent-Events, so nutzen, wie der Browser das schon unterstützt. Und unser Server, den wir dann sowieso haben, also von den Cloud-Functions, gehen wir auch ein bisschen weg. Und unser Server wird dann diese Events, die sonst in Form von Änderungen im Firestore an den Client gepusht werden, direkt an unseren Client pushen und dort eben sagen, hey, die Game, das hat sich geändert. Hier sieht's, so sieht sie aus. Tada!
Genau, also wie pusht er das?
Welches Buch?
Welches Buch? Wie pusht er das?
Wie?
Wie pusht ihr das? Also der Server oder also wie pusht er das, so, der Server oder ihr das? Also
dieses, das ist eine offen stehende HTTP-Verbindung zum Client. Und immer wenn ein Event passiert, dann schreibt der was in diesen Stream.
Eine also offenstehende HTTP-Verbindung.
Also das klingt so, so nach Longpolling, gell? Komm ich nicht mit. Ja, also das ist tatsächlich relativ stark verwandt. Also erstmal fängt man an irgendwie so ganz am Anfang mit Polling, fragt alle 3 Sekunden, hat sich die Gameless geändert? Hat sich die Gameless geändert? Hat sich die Gameless... Also ja, und der Server jedes Mal so, nö. Nee, hat's immer noch nicht. Ja, aber erzeugt halt jede Menge Aufwand und ist auch nicht unbedingt das Batteriesparendste. So, und dann kam irgendjemand so, hier, Longpolling ist eigentlich eine ganz coole Sache. Longpolling sieht dann so aus, ich mache eine Verbindung auf zum Server, die bleibt so lange offen, bis der Server irgendwie was schickt oder jemand die Verbindung abreißt. Ja. So, und sobald der Server dann geschickt hat, hier ist dein neues Spiel 15, bricht die Verbindung ab, er schließt die und der Client baut die neu auf. So, und dann sagt er, hier ist Spiel Nummer 16. So. Allerdings haben wir dann eben diese Latenzen, die dann dazwischendurch eben mit dem Verbindungsabbruch, Verbindungsaufbau und so weiter. Und an der Stelle kommt dann dieses Event-Source, also dieses Server-Sent-Event-Objekt von JavaScript und was eigentlich in jedem Browser, außer im Internet Explorer, zur Verfügung steht, zum Einsatz, was eben die Verbindung die ganze Zeit offen hält und der Server mehrere Events durchschieben kann, ohne dass die Verbindung wieder abreißt.
Ja. Und ich glaube, also am Anfang meldet sich der Client dann ja beim Server, sagt so, hier, ich bin jetzt gerade aktiv, habe eine aktive Session und backendseitig habt ihr dann noch so einen Redis-Cache, ne, der im Endeffekt alle Sessions vorhält und sozusagen weiß, wem er welche Updates zu schicken hat. Und
genau, also den Service, den wir da drum rumgebaut haben, sieht erstmal so generalistisch aus, dass er nur die Clients irgendwie identifizieren möchte mit einem Token und dann kann jemand anderes dem Service sagen, hier sagt dem Client mit der ID 38 doch mal bitte Bescheid und dann wird ihm Bescheid gegeben und intern, damit das ganze Ding webservermäßig skaliert, ist ein Redis unten drunter mit einem PubSub und ja, das war's eigentlich schon. Es sollte möglichst schmal gehalten werden, aber derweil sieht das sehr vielversprechend aus.
Ich glaube, es ist halt für uns auch gerade wirklich eine gute Alternative vor halt auch dem Faktor, dass halt SDK-Größe echt ein großer Punkt bei uns ist und dadurch, dass es Server-Send-Events sind, was ja ein Browser-Feature ist, ist ja wirklich nur sehr, sehr wenig Client-Code, den wir dann überhaupt dort einbinden, den du da auch als Library entwickelt hast, den wir dann in verschiedenen Projekten einsetzen werden, wenn sich diese Technologie auch dann mal den Proof hat mit einer größeren App und wir mal ein bisschen Last-Szenarien auch getestet haben. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Alternative. Aber ist halt jetzt auch auf unseren Fall halt stark gemünzt. Ne? Hast du ja gerade schon gemeint, Dennis, mit nativen Clients ist das schon wieder ein komplett irrelevantes Thema. Da kann man eigentlich auch direkt auf Firestore gehen und vielleicht, wenn jetzt auch die größte SDKs oder man vielleicht jetzt oder so auch andere Produkte von Firebase einsetzt, wo man das Core oder so einbinden muss, ist natürlich der Schritt zu Firestore auch wieder ein geringerer, aber ich glaube, diese Backfire.js, hast du es ja, glaube ich, getauft, dein Kind, ne?
Yeah.
Methode ist auf jeden Fall eine, die wir in verschiedensten Projekten durchaus einsetzen werden. Ne? Will denn jemand noch, gibt es denn noch Punkte, die ihr noch habt, oder will jemand mal so ein abschließendes Statement und nochmal Firestore vielleicht in ein schönes Licht rücken am Ende?
Ich weiß nicht, ob wir das so negativ gemacht haben. Also ich glaube, es ist eigentlich nur ein bisschen Sebis Enttäuschung, dass es nicht langfristig in dem Projekt eingesetzt werden konnte, mit den Limitierungen, die wir aufgezeigt haben.
Aber die Enttäuschung, die weicht ja eigentlich der Freude, dass wir gelernt haben, dass wir es nicht als kompletten Ersatz für eine Datenbank nehmen, sondern dass wir eben mehrgleisig fahren.
Ja. Das ist halt auch wieder was, wo man auch merkt, ne? Ich meine, Firestore, gerade auch die Leute, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, typisch mallorquinisch hier die Vespa im Hintergrund rast durchs. Weiß gar nicht, ob man sowas hört.
Ich glaube, das hat man wahrscheinlich gerade so gehört im Hintergrund, ja, ich denke schon.
Das war die schöne Vespa, die hier gerade vorbeigesaust ist an unserem mallorquinischen Schloss hier. Ja, wo war ich denn jetzt gerade?
Das
ist
so, so viel zu
verantworten, weil Dinge hier passieren. Das, ne?
Aber ja, wir können...
Wir sind so konzentriert. Nee, aber ich finde genau, Firestore so ein bisschen so, wurde ja auch, bevor man sich irgendwie damit beschäftigt hat, so ein bisschen als Allheilsmittel wieder, wie so viele neue technologische Lösungen irgendwie genannt, und da ist irgendwie alles besser, du bist viel schneller, du bist serverless, irgendwie hast Realtimeness noch mit drin, musst dich eigentlich um nichts mehr kümmern. Wenn du doch Serverfunktionalität brauchst, hast du ja die Cloud-Functions, und klingt immer alles wie schöne, heile Welt, aber wie es ja auch so oft ist, ist es halt echt eine Fallentscheidung. Also es ist eine schöne, heile Welt für viele Szenarien, aber für einige Szenarien halt wieder nicht. Aber es ist trotzdem ein Produkt, was halt sehr gut in so ein breites Portfolio passt und man für einige Fälle durchaus wirklich sehr, sehr gut nutzen kann.
Ja, wenn wir ein Snapchat bauen wollen würden, wäre super.
Ja, dann machen wir das.
Das. Und übrigens, habt ihr schon mal gehört? Snapchat?
Snapchat?
Ja? Nee. Das war die das von Instagram nachgemacht haben, oder? Mit dieser Story-Funktion.
Ja, stimmt. Das ist auch kuratierte, unkuratierte Fotos
verschickt. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Das
wird der nächste Hit.
Aber sag mal, normalerweise sitzen wir im Konferenzraum, wir haben immer einen großen Timer vor uns und wir wissen ungefähr, wie lange die Folge geht. Hat einer von euch auf die Uhr geguckt?
Ich habe, nachdem wir angefangen haben, irgendwann mal auf die Uhr geguckt. Da war es 9:15, jetzt ist es 9:15 und wir hatten zu der Zeit schon ein bisschen gemacht. Ich würde jetzt mal mit meinen 2 Bier und meinem einen zugedrückten Auge ungefähr sagen, es könnten vielleicht 40 Minuten sein.
Sehr gut.
Und eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Hier werden schon die Gläser geklärt. Ich glaube, die Schnäpse stehen bereit.
Ja, das hört sich gut an. Und ich glaube, wir drei haben nämlich extra für euch unseren Nachtisch noch ausgelassen.
Es gab Nachtisch?
Oh, Fabi.
Ich habe das Podcast aufgemacht. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass es Nachtisch gab.
Ja, ich habe gesagt, der Nachtisch wurde für uns, wurde gesichert für uns. Wir können uns jetzt dem Nachtisch widmen. Aber damit wir die Folge jetzt hier am Freitag noch rausbringen können, haben wir natürlich das auf uns genommen, dass wir den Nachtisch ein bisschen später essen. Und würde sagen, damit
bedanken wir uns einfach nochmal beim Sebi, dass er hier uns unterstützt
hat. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sebi, dass du diesmal dabei warst. Ich hoffe, das war nicht dein letztes Mal. Vielleicht kannst du, gerade wenn die Hörer zuhören, noch das Versprechen abgeben, dass du dich nochmal blicken lässt im Podcast.
Ja, ich verspreche, ich lasse mich nochmal blicken im Podcast.
Ja,
weil man den Podcast so gut sehen kann.
Das freut uns. Das war nämlich sehr cool. Vielen Dank.
Vielen Dank auch, dass ich mit dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne. Und dann noch die obligatorischen Hinweise. Wir freuen uns unglaublich, wenn ihr uns ein bisschen Feedback sendet, oder beziehungsweise wir sind natürlich auf euer Feedback angewiesen.
Wie heißt denn der Anis-Schnaps hier, Dennis?
Das ist eine gute Frage. Aber ich dachte eigentlich, Anna, dass du, ich meine, du warst beim letzten Podcast dabei, du kannst zumindest am Ende das sagen, wie unser Twitter-Account heißt.
Mobilfunk_pod.
Sehr gut. Und unsere E-Mail-Adresse, an die man Feedback schicken soll? Martin?
mobilfunk@lotum.de.
Das habt ihr sehr gut gemacht. Und ich weiß...
Ist der Schnaps?
Und wenn jemand weiß, wie der Schnaps heißt, bitte auch an diese beiden Adressen senden.
Danke! Ja, aber gib doch mal noch ein bisschen Infos zu dem Schnaps. Du hast die Info gegeben, wie heißt der Anis-Schnaps?
Dieser Anis-Schnaps. Also gib leicht, doch mal
ein paar Infos. Ich habe nur einen Auftrag bekommen von einem netten Kollegen. Und der Auftrag hieß, frag Dennis. Und das tue ich jetzt.
Und wer war der Kollege?
Wer war eigentlich der Kollege? Ach, der Anselm.
Ach, der Anselm.
Der wollte auch nochmal hier vorbeischauen.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin im Spanischen überhaupt, ich tue mir selbst schwer, überhaupt nur Danke zu sagen. Ich weiß, dass der Schnaps irgendwie sowas heißt wie Rejas oder Rebas. Rebas heißt, glaube ich.
Das heißt Danke oder
ist der Schnaps? Nein, ich bin im Schnaps. Rebas? Rebraps? Weißt du das?
Mhm. Okay. Aber er schmeckt gut, das weiß ich.
Ja, das ist gut. Apropos. Dann kümmern wir uns mal darum, dass wir den finden.
Ja.
Wünschen euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Und bis zur nächsten Folge bei Mobilfunk. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao. Tschüss. Thank you.